Wir haben eine erste Wortmeldung von Michael Flämig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Michael Flemig, Börsenzeitung. Herr Löscher, Herr Käser, Herr Heimbach, ich habe drei Fragen zur Prognose. Erstens, ich würde gerne wissen, wie hoch Sie den Steuereffekt auf die 1,5 Milliarden Euro ein Areva-Einnahmen einschätzen. Hintergrund der Frage, wenn ich die 4,3 Milliarden nehme, da die Höchstprognose bisher von 35% draufsetze und die 1,5 Milliarden als Vollzahl nehmen würde, hätte ich nur eine Differenz von 0,2 Milliarden zur alten Prognose. Die zweite Frage, Herr Löscher, Sie hatten es erwähnt, die Wettbewerber haben teilweise stark zugekauft, Siemens bisher nicht. Welches sind denn die Gründe für diesen Attentismus? Und die zweite Frage dazu, wäre es denn auch eine Option, ausschließlich auf organisches Wachstum zu setzen, wenn man die starken Auftragseingänge betrachtet? Die dritte Frage, es war von Herrn Käser zu Beginn des Geschäftsjahres angekündigt worden, man wolle die Ausgaben für Sachanlagen, Vertrieb und Forschung um 1,2 Milliarden im Geschäftsjahr hochfahren. Jetzt waren es zum Halbjahr schon 730 Millionen ausschließlich für Vertrieb und Forschung mehr. Kann es sein, dass Siemens da mehr investiert als bisher geplant? Danke.
Herr Flemig, dann beginne ich einmal mit der Frage, die ich als eine sehr verständliche und logische empfinde. Was macht Siemens mit dem vielen Geld? Wir haben also zwei ganz klare Stoßrichtungen. Wie wir kommuniziert haben, erstens Fokus auf organisches Wachstum und daher extrem erfreulich, dass wir auch im organischen Auftragseingang hier also absolute Spitzenwerte erzielen, dass der Auftragsbestand das auch deutlich reflektiert mit einem Spitzenwert von 92 Milliarden. Das zeigt einfach, dass wir in den definierten Kerngeschäften, so wie wir sie heute definiert haben, eine gute, solide und breite Basis haben. Und wir haben kommuniziert, dass wir uns auch durch Akquisitionen verstärken wollen im inneren Kern des neuen Geschäftes. Der Schwerpunkt und die klare Stoßrichtung liegt auf kapitaleffizientes Wachstum. Wir gehen hier ganz einen sauberen Planungsprozess durch und es wird eine Kombination aus beiden, Herr Flemig. Aber es ist hocherfreulich, dass wir auch im organischen Teil selbst Wettbewerbsstärke beweisen und dass wir hier auch in diesem schwierigen Wettbewerbsumfeld auch deutlich alleine durch organisches Wachstum beweisen, dass wir hier hohe Wachstumsraten erzielen werden. Aber wir werden uns auch natürlich und wir beschäftigen uns damit mit Akquisitionsmöglichkeiten im inneren Kern von Siemens.
Darf ich nochmal nachfragen, woran liegt denn dieser Attentismus? Sind das die hohen Bewertungen oder ist es eher das Nichts, was Sie für günstig vom strategischen Fit halten, im Moment im Angebot ist?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir hier keine Nöte haben. Das ist der erste. Wir haben hier in den Geschäften eine herausragende Wettbewerbsposition und wo wir glauben, dass wir uns ergänzen wollen, daran sind wir dran. Aber wir lassen uns da nicht zu unüberlegten Schnellschüssen hinreißen.
Danke.
Herr Flemming, guten Morgen. Gleich vielleicht überleiten, auch ja, Ihre mutmaßliche Einlassung, ob dann vielleicht das organische Wachstum die Methode der Wahl ist. Das ist sie natürlich immer, wenn man eine durchgängige Wertschöpfungskette auch hat, so wie das Haus in Energie und Industrie sie auch hat. Es trifft zu, dass wir die sogenannten OPEX, das heißt also SG&A und R&D, deutlich nach oben gefahren haben. Das haben wir immer deutlich gemacht, dass wir das Wachstum in den Regionen durch applikationsbezogene und vertriebskanalorientierte Ausgaben stärken wollen. Das haben wir im ersten Quartal gemacht. Das wird sich im zweiten Quartal in ähnlicher Weise fortsetzen. Aber es gibt derzeit keinen Grund, die Prognose, die wir seinerzeit im November gemacht haben, also gut 1 bis 1,2 Milliarden insgesamt, dass die jetzt auch übertroffen werden würde. Wir sind hier in dem Korridor und da werden wir uns auch für den Rest des Geschäftsjahres bewegen. Bezüglich des Steuereffektes von Areva ist es so, dass der Gewinn aus der Veräußerung mit etwa 5% besteuert wird. Das ist deutlich geringer als die durchschnittliche Steuerquote. Insofern würde ich auch raten, dass man für das zweite Halbjahr wieder eher an den 30% sich orientiert als an der jetzt im Q2 gegebenen 15%igen Steuerquote. Und ja, und dann da gibt sich aus, wie gesagt, daraus auch die Prognose.
Gut, danke schön.
Herr Flemig, nächste Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Alex Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte auch drei Fragen. Zum einen war ja in den vergangenen Monaten immer davon die Rede, dass Sie in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres eine Abschwächung des Wachstums erwarten. Das war jetzt heute nicht unbedingt Thema. Deswegen wollte ich fragen, ob Sie da zuversichtlicher geworden sind oder ob es bei den Kurzzyklikern schon Anzeichen gibt für schwächeres Wachstum, für einen Absprung. Die zweite Frage, wie lange haben die erneuerbaren Energien Zeit, bis sie ordentliche Margen verdienen sollen? Im Moment ist man da ja noch in einer Art Aufbauphase. Und die dritte Frage, wie immer, gibt es inzwischen schon Indikationen, wann das Schiedsverfahren mit Areva beendet ist und wie es mit Rosatom weitergeht? Danke.
Herr Höppner, hinsichtlich des Schiedsverfahrens mit Areva, da erwarte ich einen Schiedsspruch in der ersten Hälfte des Kalenderjahres. Und dann werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Und bis dahin aus verständlichen Gründen auch keine weiteren Neuigkeiten dazu. Bei den erneuerbaren Energien würde ich sagen, da haben wir da gibt es zwei Elemente. Erstens das Windgeschäft, wo wir eine herausragende Position im Offshore-Windgeschäft uns seit vielen Jahren erarbeitet haben. Dieses Geschäft wird jetzt gerade globalisiert und industrialisiert. Das ist also jetzt in einer Phase der industriellen Konsolidierung weltweit. Aber da haben wir durchaus also eine Margenqualität, die durchaus gut ist, auch relativ gesehen zum Wettbewerb. Aber was das zweite Element ist, dass wir natürlich in dem Geschäftsfeld Solar hier ja letztendlich in einer Frühphase eine Spitzentechnologie eingekauft haben und dieses Geschäft muss man letztendlich erst in einer ganz, ganz frühen Phase entwickeln. Also hier weitere zusätzliche Investitionen und das wird sicherlich noch einige Jahre anhalten, gerade jetzt, wo man sieht, dass auch das Umfeld eher dazu tendiert, dass die fiskalpolitischen Konsolidierungsbemühungen von vielen Ländern auch die Unterstützung für erneuerbaren Energien durchaus heute anders sieht, als man das noch vor 2-3 Jahren gemacht hat. Also hier in den nächsten Jahren auch weiterhin eine klare Investitionsphase der neuen Technologien.
Ja, Herr Höppner, zur ersten Frage. Es ist richtig, dass wir adressiert hatten, ja, vor einigen Wochen bereits, dass wir für die zweite Jahreshälfte mit einer Abschwächung des Wachstums rechnen. Das ist ganz wichtig, eine Abschwächung des Wachstums. Und das ergibt sich alleine schon aus dem sogenannten Basiseffekt über den Jahresvergleich hinweg. Ich möchte Ihnen das auch nochmal veranschaulichen mit den Zahlen. Unser Haus ist vom zweiten auf das dritte Quartal 2010 im Auftragseingang von 16,2 auf 19,2 gewachsen. Das ist alleine eine Niveauverschiebung von etwa, wenn ich das recht überschlage, 18% nominal. Das heißt also, wir werden jetzt in einen sogenannten umgekehrten Basiseffekt kommen für die zweite Geschäftsjahreshälfte, der allein schon mathematisch durch die Niveauverschiebung zu einer Zwangsläufigkeit in der Abschwächung führen wird. Trotzdem ist es natürlich so, dass wir durch die erfreuliche Entwicklung im Auftrag mit der Deutschen Bahn im Q3 noch einmal einen deutlichen Zuwachs insgesamt haben werden. Aber der ist natürlich getrieben durch die Buchung des Auftrages der Deutschen Bahn. Also insoweit gehen wir auch weiterhin davon aus, dass weitgehend durch diesen Basiseffekt eine Abschwächung des Wachstums da ist, wobei wir natürlich auch klarstellen wollen, dass das Wachstum weiterhin gegeben sein wird.
Insofern noch keine Anzeichen für eine Abschwächung des Booms im Grunde, wenn man den Basiseffekt
mal
weglässt.
Ist unsere Aussage bezogen auf einen doch sehr stark eintretenden Basiseffekt, der in unserem Zahlenwerk alleine schon etwa 18-20% ausmacht. Und die Märkte als solche, da gibt es also keine erkennbare Veränderung. Aber wie gesagt, wenn man sich im Jahresvergleich darstellt, dann muss man das einfach zur Kenntnis nehmen, dass wir hier eine mathematische Beziehung haben. Hat übrigens auch der VDMA, wenn Sie das gestern verfolgt haben, deutlich darauf hingewiesen, dass er diesen Effekt jetzt die Wachstumsraten nach vorne trotz intakter wirtschaftlicher Entwicklung deutlich anders sich verhalten werden.
Danke, Herr Hübner. Nächste Frage.
Unsere nächste Wortmeldung kommt von Herrn Richard Weiß von Bloomberg News. Bitte schön.
Guten Morgen, die Herren. Ich habe ebenfalls drei Fragen. Erste Frage wäre an Herrn Löscher. Herr Löscher, wenn ich Ihr Ziel von 100 Milliarden Geschäftsvolumen in Vergleich setze mit dem mir zur Verfügung stehenden Analystenkonsens für Umsatz dieses Jahr, der liegt ungefähr bei 75 Milliarden, da gibt es eine Lücke quasi von 25 Milliarden. Frage, können Sie uns ungefähr einen Anteil, eine Größenordnung nennen, wie diese Lücke gefüllt wird, anteilig organisches Wachstum und Zukäufe? Das ist die erste Frage. Fragen 2 und 3, ich denke, die gehen an Herrn Käser. Da werden die Fragen, gibt es weiterhin Interesse von Seiten potenzieller Investoren an der NSN? Und haben Sie mal mit der Gores Group darüber gesprochen, ob Sie die Enterprise Communications eventuell an die Börse bringen könnten? Dankeschön.
Herr Weiß, dann fange ich mit der ersten an. Wie gesagt, es ist ein mittelfristiges Ziel, es wird eine Kombination aus beiden und ich glaube, dabei belassen wir das heute einmal. Aber es ist hoch erfreulich, dass wir organisch gesehen auch hier ganz deutliche Wachstumsmomentum als Firma insgesamt in allen Geschäftsfeldern einfach haben.
So, Herr Weiß, guten Morgen. Die beiden anderen Fragen sind ja ursächlich auch etwas zusammenhängend. Also zunächst einmal freuen wir uns, dass NSN im Markt sich deutlich besser behaupten kann, als das in den letzten Jahren der Fall war. Das Wachstum, der Wachstumspfad ist wieder intakt. Wir sind natürlich noch nicht ganz zufrieden mit der Profitabilität, aber die Kunden kaufen verstärkt wieder von NSN und das zeigt sich auch im Wachstum des Auftragseingangs und des Umsatzes. Dass es immer wieder Anfragen gibt bezüglich NSN ist wichtig, aber wir lassen uns hier in der organischen Weiterentwicklung dieser Firma nicht beeinträchtigen. Sie haben ja auch gesehen, Motorola wurde nach einer gewissen Verzögerung jetzt doch geschlossen mit einem deutlich günstigeren Preis. Und wir konzentrieren uns auf die organische Weiterentwicklung der NSN als wichtigen Lieferanten für die Telekommunikationsindustrie. Und alles andere werden wir dann zu gegebener Zeit sehen. Enterprise verhält es sich ähnlich. Das Geschäft ist gut saniert worden. Hier merkt man auch die Handschrift des neuen CEOs, der ja, wie Sie wissen, von der Deutschen Telekom zu Enterprise gewechselt ist. Und wir freuen uns darüber, wie sich das Geschäft entwickelt. Es ist, schreibt schwarze Zahlen und da sind die Möglichkeiten offen. Aber wichtig ist, dass der Erfolg des Geschäftes nachhaltig gesichert wird und der Rest wird sich dann ergeben.
Danke, Herr Weiß. Nächste Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Wolfgang Mayer von Nürnberger Nachrichten. Bitte schön.
Ja, guten Morgen aus Franken. Ich habe auch drei Fragen. Herr Löscher, Sie haben explizit gesagt, es wird also bei Infrastructure and Cities eine schlanke Organisation sein. Was heißt das? Wie viele Köpfe werden das sein? Und haben Sie da auch schon eine Margenvorstellung? Können Sie mal kurz grob sagen, aus wie viel Beschäftigte aus welchen Regionen hier unter das Dach von Infrastructure and Cities kommen? Zweite Frage ist objektbezogen. Desertec, wie sehen, schätzen Sie im Augenblick da die Perspektiven für Siemens ein? Und die dritte ist Healthcare, da haben Sie ja schon nicht sehr viel drüber gesagt, aber die Marge ist jetzt, Ergebnismarge doch auch wieder gesunken und insbesondere im Bereich Diagnostics haben Sie ja sehr viel investiert. Ist das auch eine Durststrecke?
Ja, herzlichen Dank, Herr Mayer. Also lassen Sie uns einmal vor Augen führen, dass wir gerade die Verlautbarung des Sektors Infrastructure und Cities, das ist gerade mal 3 Wochen alt. Jetzt müssen wir mal, wir haben jetzt quasi den Herrn Busch gerade mal ernannt. Wir werden jetzt Ihnen in den nächsten Monaten Zeit geben, dass er das alles definiert. Und da ist er gut und zügig unterwegs und wenn wir dann näher kommen auf das neue Geschäftsjahr, dann werden wir quasi auch hier weitere Details einfach nennen. Aber die Philosophie einer schlanken Zentrale kann ich Ihnen, ohne dass ich ohne Zahlen heute schon eindeutig sagen. Was wir machen wollen ist, dass wir nicht automatisch durch die Gründung eines vierten Sektors einfach neue Infrastrukturen und neue Zentralen aufbauen, sondern dass wir diesen Schritt ganz bewusst gemacht haben, dass wir gesagt haben, der neue Sektor wird unterstützt mit der bestehenden Infrastruktur aus der Konzernzentrale. Und da war es uns wichtig, dass wir auch hier nicht nur diese Wachstumsinitiative von der Kundenseite her ganz klar fokussiert aufziehen, sondern dass wir hier auch maximale Kosteneffizienz und Synergien beweisen und daher auch Headquarter Münden Unterstützung aus der Zentrale heraus. Desertec, das muss man heute einfach so sehen, wir alle wissen, dass die politische Situation, wie sie zurzeit ist, aber ich glaube, über Desertec hinaus ist der Ansatz, dass man im Wüstengürtel und im Nahen und Mittleren Osten, einschließlich Nordafrikas, dass man hier auch das Thema erneuerbare Energien vorantreibt, das ist deutlich spürbar. Und das muss nicht unbedingt jetzt quasi dazu führen, dass man auf ein großes Projekt sich fokussieren muss mit riesen Investitionsvolumen. Aber es gibt auch heute Solarprojekte, Windüberlegungen in diesen Bereichen der Welt, die zwar nicht, die man mit der Philosophie, unter der Philosophie Desertec stellen kann, aber nicht als ein großes Projekt. Ich glaube, es werden viele einzelne fokussierte Initiativen sein und die werden auch weitergehen. Healthcare, da sind wir durchaus zufrieden mit Wachstum und auch mit dem Ergebnisprofil, wenn Sie sich anschauen, im relativen Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Und bei DX, da haben wir schon seit einigen Quartalen darauf hingewiesen, das ist einfach jetzt einmal eine, da haben wir Maßnahmen eingeleitet, wir haben ein neues Management-Team ernannt und jetzt muss man denen Zeit geben und das wird einfach Quartale dauern, bevor man hier letztendlich wesentliche Unterschiede in der Performance sehen wird. Also hier sind wir gut im Plan in der Implementierung der Maßnahmen, aber da kann man keine Wunder von einem Quartal auf den anderen erwarten. Das braucht einfach seine Zeit.
Danke.
Nächste Frage.
Wir kommen nun zu einer Wortmeldung von Philipp Gronski von Dow Jones. Bitte schön.
Guten Morgen, auch zwei Fragen nur. Hätte man die Guidance eigentlich auch verändert, wenn man diese ganzen Umstrukturierungen mit SIS und Osram nicht vorgenommen hätte? Würde mich interessieren. Und zweite Frage, Sie scheinen ja den Wettbewerb Marktanteile abzunehmen, jetzt mit Blick auf organisches Wachstum. Wie lange wird denn das noch so weitergehen?
Ja, also zunächst, Herr Gronske, guten Morgen. Zunächst freuen wir uns über diesen Effekt, weil es ja auch ein Vertrauensbeweis unserer Kunden in die Leistungsfähigkeit des Hauses ist, auch wenn uns nicht immer alles gelingt, aber vieles gelingt uns sehr gut. Und darüber freuen wir uns und wir nehmen es auch nach vorne hin sehr ernst. Aber auch trotzdem muss man sagen, wir sind hier mit den besten Firmen der Welt im Wettbewerb und deshalb ist es auch weiterhin ein sportliches Ereignis. Bezüglich der Guidance, also die Veränderung von Osram und SAS war der Anlass, aber der Grund war natürlich der, dass wir ja auch immer deutlich gemacht haben gegenüber den Aktionären und dem Markt, dass wir die Öffentlichkeit und die Aktionäre ständig auch darüber informieren, wie sich die Veränderungen im Markt und im Hause darstellen. Und deshalb war es eigentlich von Anfang an geplant, dass wir ein halbjahres Aktualisierung der Zahlen geben. Und ich glaube, wenn Sie jetzt auch die Zahlen, wie wir sie auch antizipieren, vergleichen mit den Markterwartungen im Allgemeinen, da gibt es dadurch eine gewisse Konvergenz.
Und Herr Koski, also eines, lass uns das klar aussprechen. Also wenn wir ein Ziel rauslegen, dass wir sagen, wir wollen schneller wachsen als der Wettbewerb, dann ist unser Anspruch, dass wir auch relativ zum Wettbewerb erfolgreich sind. Und das freut uns, dass sich das auch so in unseren Zahlen widerspiegelt.
Danke, Herr Koski. Nächste Frage.
Wir kommen nun zu einer Frage von Karin Finkenzeller von dpa. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe zwei Fragen. Die eine richtet sich an Osram. Und zwar, Sie haben ja gestern nun den Sitz bekannt gegeben für Infrastructure and Cities. Dann würde mich interessieren, ob Sie auch schon darüber nachgedacht haben und unter Umständen schon entschieden haben, wo denn der künftige Sitz von Osram sein soll, wenn das Unternehmen dann an der Börse ist. Und meine zweite Frage bezieht sich auf Ihren Hinweis auf die offenen Stellen, 3.800, davon zwei Drittel im Bereich der Ingenieurs- und Naturwissenschaften. Nun meinte man immer, dass die Großkonzerne in Deutschland vom Fachkräftemangel nicht ganz so stark betroffen sein würden. Das sieht aber nun doch ganz danach aus. Ach ja, und vielleicht, ich würde ganz gerne nochmal darauf zurückkommen, was auch der erste Fragesteller schon wissen wollte, nämlich wie Sie denn nun genau auf diese doch sehr sehr optimistische Jahresprognose von 7,5 Milliarden kommen.
Also ich fange mal an mit dem Fachkräftemangel. Das ist also sicherlich nichts Neues. Und wenn Sie das verfolgt uns seit vielen, vielen, ich würde mal fast sagen Jahren, das ist einfach ein Strukturproblem, was wir speziell hier in Deutschland haben, dass wir leider nicht genügend Ingenieure als Hochschulabsolventen haben. Und wenn Sie sich vergleichen, die Alterspyramide der Beschäftigtenstruktur, dann haben wir eine Situation, dass relativ mehr oder eine deutliche Anzahl in einem Alter ist, in einem pensionierungsnahen Alter, und dass wir leider nicht genügend junge Menschen dafür begeistern konnten, dass sie eben auch den Ingenieurberuf ergreifen. Also das ist ein Strukturproblem, den wir uns stellen. Das ist auch ein demografisches Problem hier in Deutschland und das ist etwas, mit dem müssen wir leben. Welche Maßnahmen setzen wir? Daher ganz der verstärkte Ansatz, dass wir hier an allen führenden Hochschulen also exzellente Programme haben, um auch frühzeitig Studenten zu gewinnen und an uns zu binden. Also bevor sie den Abschluss haben. Die zweite Maßnahme ist natürlich, dass wir intensive, breite Schulungsmaßnahmen im Konzern durchsetzen, also die duale Ausbildung fördern. Also es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen. Aber es ist leider auch ein Faktum, dass auch die Großindustrie in Deutschland diese Thematik hat und sich dieser Thematik stellen muss.
Wenn ich da kurz nachfragen darf, also genau, würden Sie denn auch dann danach streben, dass man zum Beispiel, wie auch der Verband der Bayerischen Wirtschaft jüngst gefordert hat, dass man eben gewisse Regeln, die heute in Kraft sind und doch den Zuzug von außereuropäischen Arbeitskräften noch behindern oder sagen wir mal zumindest verzögern, dass die ausgesetzt werden?
Also das ist nur ein Element, dass wir natürlich eine qualifizierte Zuwanderung, dass wir das als ein positives Element sehen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das Problem muss auch in Deutschland selbst gelöst werden.
Also vielleicht darf ich da noch kurz ergänzen. Ich meine, natürlich sind 3.800 offene Stellen sehr viel, aber es ist zunächst einmal erfreulich, dass wir sie haben. Zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass wir immerhin im ersten Halbjahr 2011 weltweit über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt haben und davon alleine in Deutschland über 3.400 eingestellt. Das heißt also, da ist Verfügbarkeit und wir schaffen auch Arbeitsplätze mit dem Wachstum und damit kommt das Wachstum überall an. Zweitens nochmal zu Osram. Ich meine, Osram hat einen Sitz seit vielen, vielen Jahren hier in München und es gibt überhaupt keinen Grund, den Firmensitz zu verändern, nur weil jetzt Osram da vielleicht an die Börse geht. Deshalb ist das hier alles intakt und auch mit gewachsenen Strukturen gut zu beherrschen. Wir haben unsere besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Siemens dorthin geschickt, um das zu einem großen Erfolg zu machen. Und mehr kann man da im Augenblick nicht sagen. Es freut mich, dass Sie die Jahresprognose als aggressiv sehen. Das wird möglicherweise im Finanzmarkt nachher etwas anders kommentiert werden. Ich meine, es ist natürlich so, dass wir mit dem Areva Gewinn von 1,5 Milliarden, so wie es sich momentan darstellt, das kann sich ja, das haben Sie sicherlich gelesen, eventuell auch noch ändern, im Monatsverlauf, dass wir natürlich hier alleine schon zwangsläufig eine deutliche Verbesserung aus diesem einmaligen Vorgang bekommen. Andererseits sehen wir tatsächlich, dass wir die Zielsetzungen, die wir uns vorgenommen haben, in den weitesten Teilen erreichen. Aber wir haben auch deutlich gemacht, dass wir in das Wachstum investieren wollen. Insoweit will ich gar nicht ausschließen, dass es auch Stimmen geben wird, die sagen, wir gehen viel Forschung und Entwicklung oder Vertriebskosten aus. Aber wir halten das in der Phase für richtig, das organische Wachstum weltweit zu stärken.
Okay, ich war davon ausgegangen, dass Areva für Sie jetzt nicht so überraschend kam und dass das eventuell schon mit eingepreist war, als Sie die ursprüngliche Prognose machten. Aber wenn das nicht der Fall war, dann
erkläre ich. Nein, ich bin ja auch bei Ihnen, dass man auch konservative Prognosen erstmal verdienen muss in einem umkämpften Marktumfeld. Deshalb freue ich mich, dass auch es auch Stimmen gibt, die das anerkennen, wenn das Haus etwas konservativer an die Dinge herangeht. Aber auch das Areva war nicht etwas, was sich automatisch ergeben hat. Sie haben viele Menschen im Unternehmen sorgfältig gearbeitet, um das im Markt und natürlich auch in der Bewertung zu einem günstigen Ergebnis für das Haus zu führen.
Frau Fingenfeller, herzlichen Dank. Ich nehme an, wir haben noch eine Reihe Wortmeldungen. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir nur noch gut 5 Minuten Zeit haben hier in dem Call und bitte Sie schon jetzt um Verständnis, wenn wir nicht alle Fragen hier behandeln können, dass natürlich dann nachher die Presseabteilung bemüht ist, mit Ihnen im Gespräch zu sein über alle offen gebliebenen Punkte. Nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Jens Hack von Reuters. Bitte schön.
Grüß Sie. Ich mache es ganz kurz. Ich hätte eine Frage zur Umwandlung sozusagen von Auftragsbuch in Umsatz. Wann werden wir da den richtigen Effekt sehen? Weil bisher ist jetzt die Schere doch relativ stark auseinander mit 25% oder 27% Auftragsplus und 7% Umsatzplus. Das hängt ja auch damit zusammen mit Ihrem 100 Milliarden Euro Umsatzziel. Da hätte ich gerne gewusst, wann Sie das erreicht haben wollen. Dann eine ganz kleine Frage. Haben Sie eine Umsatzzahl für Osram für das vergangene Quartal noch für mich? Und es gibt jetzt bereits im Kapitalmarkt die ersten Stimmen, die sich darauf einstellen, dass Sie Anfang nächsten Jahres eine Sonderdividende ausschütten werden. Halten Sie das für realistisch?
Herr Hax, dann fange ich einmal an mit dem, wie sich der Auftragsbestand in Umsatz gliedert. Also wenn Sie ausgehen vom Auftragsbestand von 92,3 Milliarden Euro. So werden wir für das verlaufende Jahr 2011 wird sich davon 26,3 Milliarden in Umsatz abbilden. Für das Geschäftsjahr 2012 sind es dann 25,1 und der Rest ist dann auf die darauffolgenden Jahre. Und das 100 Milliarden Ziel ist ein mittelfristiges Ziel.
Entschuldigung, was heißt mittelfristig 3 bis 5 Jahre?
Das heißt genau, was ich gesagt habe.
Herr Käfer.
So, zu Osram ist es so, dass Osram im zweiten Quartal unseres Geschäftsjahres 2011 im Umsatz und damit im Übrigen auch im AE um etwa 10% gewachsen ist. Das ist, wenn Sie das mit den bereits veröffentlichten Zahlen der Wettbewerber vergleichen, eine sehr erfreuliche Entwicklung. Und wir gehen davon aus, dass sich auch Osram weiterhin im Markt gut behaupten wird. Zur Sonderdividende, also das verstehen Sie sicherlich, dass wir das auch gar nicht kommentieren wollen. Da gibt es immer wieder eine ganze Menge guter, aber auch ungefragter Ratschläge. Wir werden das im Unternehmen besprechen und dann zu gegebener Zeit das auch behandeln. Aber es wäre völlig verfrüht, im Augenblick auf solche Dinge zu spekulieren.
Danke.
Nächste Frage, möglichst kurz.
Die nächste Wortmeldung kommt von Angela Mayer von Financial Times Deutschland. Bitte schön.
Ja, hallo. Ich hätte auch noch ein paar Fragen. Zum einen zum Thema NSN. Es kostet ja eine knappe Milliarde, diese Kauf von Motorola. Wie wird das finanziert? Werden Sie dann nochmal ein Gesellschafterdarlehen geben müssen oder wird es dann vielleicht doch durch Finanzinvestoren erfolgen? Dann als weitere Frage, das habe ich jetzt nicht genau verstanden, könnten Sie die Osram-Umsatzentwicklung noch bekannt geben? Und auch beim Thema SIS haben Sie ja sehr hohe Wertberichtigungen vornehmen müssen nochmals. Wie haben sich denn da Umsatz und Ergebnis entwickelt?
Frau Mayer, zur NSN ist es ja zunächst einmal so, dass wir statt der ursprünglichen 1,3 jetzt mit gut 900 Millionen zurechtkommen aufgrund von Nachverhandlungen mit Motorola. Die Finanzierung dazu ist gesichert. Und wir freuen uns, dass dieses wichtige Asset in Richtung USA, vor allem auch Marktzugang USA, jetzt dann Bestandteil von NSN ist. Bei der Osram, die Zahlen nochmal, also der Umsatz von Osram im zweiten Quartal des Geschäftsjahres lag bei 1.257 Millionen, das ist ein Wachstum von 10%, vergleichbar auch mit dem Vorjahr über Währung. Und wie ich schon sagte, wenn Sie die Wettbewerber da angucken, sieht man eigentlich hier, dass sich Osram gut behauptet. Zur SIS ist die Belastung, die wir mit den 464 Millionen im Übrigen vor Steuern transaktionsbedingt im Q2 genommen haben, Bestandteil der angekündigten mittleren bis hohen dreistelligen Millionenzahl, die wir transaktionsbedingt für die SIS aufwenden werden. Wir hatten im ersten Quartal ja 136, jetzt waren es 464. Es wird im nächsten Quartal noch ein Betrag kommen, der aber niedriger als die beiden anderen Beträge sind. Und insoweit liegt es auch im Rahmen der Erwartungen, die wir auch anlässlich der Transaktion kommuniziert haben.
So, eine letzte, bitte möglichst auch kurze Frage, Operator.
Die letzte Wortmeldung kommt von Martin Hesse von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen zusammen. Nachdem Sie zum 100-Milliarden-Ziel ja nun wirklich überhaupt nichts Konkretes sagen wollen, spare ich mir die Frage auch. Denn nur zwei Dinge. Sie sagten, Sie kommen beim Thema Osram-Börsengang voran. Was heißt das? Also haben Sie sich beispielsweise schon überlegt, welches Volumen da angestrebt ist? Es kursiert ja da jetzt in den Medien eine Zahl. Und haben Sie da schon die Banken ausgewählt, die den Börsengang betreuen sollen? Und die zweite Frage, wie zufrieden sind Sie eigentlich mit dem Aktienkurs? Danke.
Ja, also wie zufrieden wir mit dem Aktienkurs sind, müssen wir die Aktionäre fragen, weil die ja ihr Geld uns gegeben haben. Also der Aktienkurs ist Ausdruck dessen, wie wir arbeiten. Und das soll man nicht selber kommentieren, sondern das würden wir gerne den Aktionären überlassen, die sich ja auch über die Sell-Side-Analysten auch in aller Regel schriftlich bemerkbar machen. Bezüglich Osram kommen wir gut voran. Die sogenannten Workstreams, also die jeweiligen Teams, die das bearbeiten, sind auf oder eigentlich sogar vor dem Zeitplan. Dazu gehört auch der Auswahlprozess bei den Investmentbanken. Ich gehe davon aus, dass dieser in nächster Zeit abgeschlossen sein wird. Und sobald wir die Vereinbarungen dort haben, werden wir das auch kommunizieren. Aber wir sind in der Entwicklung des Prozesses guter Dinge. Es zeigt sich auch hier wirklich, dass wir dort eine starke Mannschaft haben.
Ja, herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Wir kommen damit zum Ende unserer Telefonkonferenz. Sie können die Telefonkonferenz mit Analysten, die sich jetzt sofort um 10 Uhr anschließt, gerne mitverfolgen. Wir hören uns wieder am 28. Juli zur Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2011. Wir wünschen Ihnen nun gemeinsam einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.